Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird. Liebe Gemeinde, heute geht es um Hate Speech in der Predigtreihe. Hate Speech ist noch ein relativ junger Begriff, gehört in das Feld von Schikanieren und Mobbing. Die EU definiert Hate Speech als Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, etwa aufgrund von Religion, Geschlecht, Ethnie oder sexuelle Orientierung, die sich dann vorwiegend gegen sogenannte Randgruppen richtet. Übrigens auch allen voran immer noch Antisemitismus und Diffamierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Es betrifft aber auch Berufsgruppen, vor allem Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, genau und exakt zu recherchieren. Hate Speech zeigt sich daran, dass Stereotype an Vorurteilen wiederholt und wiederholt werden, bis man abwinkt und sich in irgendeiner Weise gewöhnt. Hate Speech ist nicht unangenehm harte Kritik an einer Sache, auch nicht eine abfällige Äußerung, die aber noch auf der kritischen Ebene bleibt, wo man sich unwohl fühlt, sondern es ist ein Angriff gegen Menschen. Ein paar weitere Fakten, die das Thema etwas umreißen. 50% aller dieser Hasskommentare gehen auf 5% von Konten zurück und die gehören rechtsradikalen Netzwerken. Also mindestens 5% organisieren mindestens die Hälfte aller Hate-Inhalte. Inzwischen überlegen sich 54% aller Internetnutzerinnen und Nutzer 2 bis 3 Mal, ob sie ihre politische Meinung äußern. Als ich begann, mit Instagram für die Kirchengemeinde zu arbeiten, war das Erste, was mir geraten wurde, als ich mich noch vorher ein bisschen schlau machte, dass ich bitte nie etwas Politisches sage, da gäbe es so viel Hate Speech. Das heißt, die Aggressivität schränkt die Meinungsfreiheit ein und verzerrt damit auch eine Realität. Menschen, die sich zurückziehen, weil sie sich schützen wollen, werden übersehen. Und es wird vermutet inzwischen, dass die Hälfte aller Jugendlichen mehr als gelegentlich Hasskommentare lesen. Wie ist es? Lest ihr manchmal welche? Ja, kriegt er mit, zumindest. So. Meistens liest man drüber. Aber es ist nicht klar, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, ob diese Sätze nicht nach und nach Gedanken und Haltungen beeinflussen. Also die Frage, was ist da langfristig auch an einer Schwächung, wenn man das permanent liest und mal wieder überliest oder mal wieder durchguckt, was ist das für eine Schwächung auch der pluralistischen Kraft, die in uns als Gemeinschaft liegt? Manchmal tauchen diese Hasskommentare sehr unzusammenhängend auf. In Erlangen war es zum Beispiel mal die Diskussion um eine Fahrradstraße bei Instagram und plötzlich steht da, alle Ausländer ist raus. Ja? Das ist noch ein relativ harmloses Hate Speech. Aber was gehört das dahin? Und wir gewöhnen uns mehr und mehr daran, das einfach so irgendwie mitzulesen. Häufig werden Zitate aus dem Zusammenhang herausgerissen oder der Inhalt wird missachtet oder es reicht schon der Nachname eines Journalisten, dass der etwas ausländisch klingt und er wird zum Aufhänger. Ich glaube, da ruft Gott nicht an und wir machen so eine... Aber es wäre zu kurz gegriffen, eine politische Beurteilung aller Beteiligten auf rechts oder rechtsextrem zu formulieren. Es ist durch alle Strömungen unserer Gesellschaft, dass dieses Hate Speech vorkommt. Es gibt auch christliches Hate Speech, also wo Kollegen, die etwas offener über Migration oder Sexualität schreiben, dass denen permanent Fegefeuer und Hölle gewünscht wird und noch mehr. Es wird auch eine Weltverschwörung durch Bill Gates oder George Soros gerne in den Raum gestellt. Die beiden sind jüdischer Herkunft und sind inzwischen im Grunde eine Metapher für antisemitische Stereotypen. In den berühmten Corona-Demos in den vergangenen Jahren war im Grunde immer sichtbar, was für eine Melange da zusammenkommt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch eine fast kindliche Weltanschauung vereint sind und die eben in vielen Fällen, 5% Rechtsextreme, die in vielen Fällen durch rechtsextreme Akteure einfach ausgenutzt werden und sich nicht dagegen stellen, dass parallel mit ihnen antisemitische Welterklärungen sich breit machen. Es gibt die Vermutung, dass im digitalen Raum undemokratische Staaten wie Russland bewusst diese Methode einsetzen, um jüngere Generationen auch zu beeinflussen. Manches ist inzwischen strafrechtlich relevant, endlich. Beleidigung, Nötigung, üble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung oder öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Und wenn man etwas dann dagegen sagt, kommen meistens Sätze wie: Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, was man so denkt. Nein, manches geht eben nicht. Nämlich all das geht nicht, was uns Mitmenschen angreift, abwertet oder zerstören will. Denn das ist eine Missachtung unserer Fürsorgepflicht. Es geht auch nicht nur um die Emotion Hass, sondern es geht bei Hate Speech auch um eine damit verknüpfte, sehr freundliche Formulierungen von Verachtung, die schön verkleidet daherkommen. Ein Beispiel: Ich mag meine Kollegin, obwohl sie türkisch ist. Ziel von diesem ganzen Hate Speech ist, groß gedacht, die Abwertung der pluralistischen Demokratie. Alle sollen möglichst Gleiches denken. Ziel ist es auch, Menschen daran zu gewöhnen, sich über bestimmte Gruppen oder Ethnien abfällig äußern zu dürfen, ohne dass was passiert. Da rechnen wir in größeren Zeitraum als 2-3 Monaten, da geht es auch um Jahre, dass das endlich in uns einsickert. Es ist erlaubt, abzuwerten. Ziel ist, die Schwelle des Nichtsagbaren mehr und mehr zu senken und das Existenzrecht bestimmter Menschen in Frage zu stellen. Hate Speech zeigt sich, indem Angstbilder heraufbeschwört werden, Fehlinformationen und diese berühmten Fake News. Die Sorge, dass das christliche Abendland, und jetzt sage ich es etwas ironisch, die göttliche Ordnung der 80er Jahre durch linke Ideologien und Genderwahnsinn oder Flüchtlingsströme zerstört wird, ist immer wieder das Bild. Manche werden jetzt denken, was hat das denn mit uns zu tun? Vielleicht auch, was soll ich denn machen? Ich habe ja noch nicht mein Smartphone. Es geht darum, dass wir uns als Christinnen und Christen darüber informieren und sehen, wie Menschen, Mitmenschen von uns verletzt werden, beleidigt werden und wie andere ihre Mitmenschen in einen Sog hineinziehen und ihre Einsamkeit nutzen, weil es da eine scheinbare Gruppenzusammenhörigkeit gibt, wo man dann endlich mal toben kann. Daheim allein am Kompi. Und es geht auch darum, ob wir stehen bleiben und uns umtun wie der barmherzige Samariter oder ob wir sagen, oh, wir haben so viel Wichtigeres in unserer Gemeinde zu tun und im Leben zu tun und schnell einfach wegsehen. Vielleicht machen wir es aus. Oh, dann tun wir es in die Sakristei. Warum sich damit beschäftigen? Weil es uns nicht egal ist, was da passiert. Denn hier wird gegen oder über Mitmenschen geredet und es ist ein zutiefst christliches Anliegen, dass niemand, keine und keiner in ihrem Sein herabgewürdigt werden muss, wird, dass niemand mundtot gemacht wird oder dass Worte formuliert werden, die ihren Tod verlangen. Letztes Jahr beging die engagierte Ärztin Lisa Maria Kellermeier aus Österreich Suizid, nachdem sie digital für Impfungen werbend von Shitstorm, Hate Speech und anonymen Briefen überrollt wurde. Das Allermeiste ließ sich schon, als sie auch noch lebte, in eine Spur von vernetzten rechtsextremen Kreisen zurückverfolgen. Oder muss man das mittelalterliche Wort Mob an der Stelle nennen? Durch einen sehr ungeschickten Kommentar über eine Demonstration wurde sie dann aber regelrecht verfolgt und später auch vor ihrem Haus bedroht. Die Behörden, vor allem die Polizei, rieten ihr lediglich dazu, sich endlich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, sodass sie zunächst ihre Praxis auf eigene Kosten mit einem Wachmann ausstattete. Aber am Ende fehlte ihr die Lebenskraft, der Lebensmut. Und da wird deutlich, und deshalb erzähle ich von dem Beispiel, dieser Hass macht etwas auch mit Geist und Seele. Und es braucht viel, viel menschlichen Beistand, da durchzuhalten. Polizei und Staatsanwaltschaft wiesen auch nach ihrem Suizid eine Mitverantwortung ab. Sie hätte sich ja einfach nicht in den sozialen Medien oder Netzwerken tummeln müssen. Das ist tatsächlich eine der Hauptantworten, die Menschen immer wieder bekommen, wenn sie um Hilfe bitten: Zieh dich einfach zurück, mach da nicht mit. Andere erinnern sich vielleicht an den Mord durch einen tödlichen Schuss an einen jungen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein. Den Täter ärgerte die Maskenpflicht. Für das Gericht steht fest, das war ein Mord aus Hass auf das politische System, nicht auf diesen jungen Mitarbeiter. Der Täter hatte sich vorher monatelang vor allem digital in sogenannten Protestgruppen, auch manchmal auf Demonstrationen herumgetrieben. Und jenes Protestmilieu Heimat, die zuvor diesen Hass so befeuert hat, machte nach der furchtbaren Tat weiter. Zahlreiche Kommentare beklatschten den Mord, kein Mitleid, die Leute mit dem Maskenscheiß nerven. Oder auch, wenn jetzt die Regierung nicht zurückrudert, wird es noch mehr Tote geben. Die Angehörigen des Täters, Idar-Oberstein ist recht klein, ich komme aus der Gegend, deshalb weiß ich das, die Angehörigen des Täters wurden nach dem Verbrechen ebenfalls mit Hassattacken konfrontiert, wie die, die er zuvor selbst verursacht hatte. Bei der Trauerfeier für den Tod des Sohnes beeindruckte die Mutter. Sie nahm die Angehörigen des mutmaßlichen Täters in Schutz und sagte, auch sie sind nur Opfer. Diese Menschen haben nicht den Abzug gedrückt. Hass bringt uns nicht weiter im Leben, Hass verbittert nur. Ich nenne jetzt nur noch, weil das im Grunde diese Umsetzung von Hate Speech in extremster Weise ist, Walter Lübcke in Ischter bei Kassel 2019, der Anschlag auf die Hallenser Synagoge auch 2019, 2020 der Anschlag auf 9 Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hanau. Diese Gewalttaten sind nur ein Auswuchs dieser Wortgewalt. Die Menschen, die sich in sozialen Netzwerken äußern, die sich politisch betätigen, die journalistisch genau vorgehen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren, heutzutage ertragen müssen. Und es ist vieles zügellos geworden. Der Journalist Hasnain Kasim bekam seine ersten anonymen Hassbriefe, also noch mit Briefmarke, nachdem er als Schüler einen Artikel in den lokalen Tageszeitungen veröffentlichen durfte. Das war in den 90ern. 7 anonyme Briefe an den Schüler so und so in dem Ort, die ihn aufforderten, Deutschland zu verlassen, zu schweigen. Er habe als Ausländer nichts zu melden. Er war in Deutschland geboren. Wären es damals schon E-Mails gewesen, meint er, hätte er sicher mehr bekommen, aber dieser Schritt, einen Brief zu schreiben, ihn einzutüten, zum Briefkasten zu bringen, auch noch eine Briefmarke draufzukleben, hat wohl viele ausgebremst, meint er. Und er sagt, heute ist der Inhalt nicht anders, sondern die Flut, die durch das Digitale einfach möglich geworden ist, hat die Reichweite vergrößert. Und durch diese Flut gewöhnen sich mehr Menschen daran, diesen Mist zu lesen und nichts dazu zu sagen. Nochmal, was sind das für Leute? Es wird deutlich, wie in den Jahrhunderten zuvor, dass viele Veränderungen, Herausforderungen und Krisen Menschen verunsichern und teilweise auch wirklich belasten. Und wir kennen alle, was das mit uns macht, wenn wir unsicher sind und hilflos. Und es gibt Menschen, die fühlen sich benachteiligt und sie wissen, sie sind benachteiligt. Und sie fühlen sich ohnmächtig und sie haben Angst vor einem sozialen Abstieg oder sehen sich schon im Abstieg. wie in allen Jahrhunderten. Und wohl ist dieses Gefühl von Benachteiligung, was sich emotional leicht zu Hass steigern lassen kann. Denn Hass braucht kein Gegenüber. Hass ist ein sogenanntes kaltes Gefühl, was nicht wie Wut in ein konkretes Ärgernis reagieren muss. Hass lässt sich köcheln. Verlust und eine gewisse Orientierungslosigkeit werden zu Beschuldigungen umgenünzt und plötzlich wird über andere Menschen geredet, die die Einheimischen aussaugen und andere beteiligen. Ich habe vorhin schon gesagt, in früheren Jahrhunderten war es der Mob, auch in unseren Landstrichen. Heute läuft es digital über Hate Speech. Der Journalist Kasim betont, dass es gar nicht nur Ungebildete oder Abgehängte sind. Er hat auch schon E-Mails bekommen von Professoren oder Ingenieuren, die ihn in die Gaskammer wünschen, die verlangen, er solle dahin gehen, wo er herkommt. Und machen wir uns nichts vor, hier in dieser Stadt wird es genauso sein wie in Erlangen, dass ehrenamtlich engagierte Stadträte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister angegriffen werden. Und jeder, der sich zurückzieht und jede, die sich zurückzieht, ist ein Erfolg für die Aggressoren. Und jede Empfehlung, sich zurückzuziehen, ist leider keine Lösung, die den Täter in den Blick nimmt, sondern die das Problem für die Opfer privatisiert. Wenn wir uns in einem Gottesdienst mit diesem Thema beschäftigen, dann doch deshalb, weil wir in der Nachfolge von der Kraft der Liebe ausgehen. Davon, dass wir einen festen Ausgangspunkt haben und der uns im guten Sinne bindet. Dennoch muss nochmal die Frage gestellt werden, wie steht es denn mit Hassen in der Bibel? Der Begriff Hassen kommt in der Bibel 160 Mal etwa vor. Das hebräische Wort Hassen hat aber mehr Bedeutungen. Es kann unter anderem einfach Zurückweisung, Widerwillen oder auch Boshaftigkeit bedeuten. Und so steht es im zweiten Buch Mose zum Beispiel, dass du den, der dich hasst, wenn er in Not ist, dass du dem dennoch helfen sollst. Und im dritten Buch Mose steht, dass du versuchen sollst, im Herzen deine Geschwister nicht zu hassen, sondern klar zurechtzuweisen. Wir würden heute sagen, unterscheide zwischen Sache und Person. Kritisiere, aber mach die Person nicht fertig. Und daran schließt sich dann der Satz an, den wir auch von Jesus kennen. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. In den Psalmen, das wissen Sie, wird aus dem Herzen keine Mördergrube gemacht. Frei raus wird da auch von Hassen gegen die Feinde gesprochen. Sollte ich, oh Gott, deine Hasser nicht hassen, nicht verabscheuen, die, die sich gegen dich stellen. Ich gebe zu, manchmal vermeide ich solche Verse oder ich versuche sie etwas in der Übersetzung zu kletten, weil ich meine, ich müsste sonst so viel erläutern. In den Psalmen wird so radikal gefragt, weil sie zugespitzt immer wieder daran kommen zu sagen, woran hängst du dein Herz, Mensch? Entweder entscheide dich für Gott, dann hasse die Gottlosen, oder entscheide dich gegen Gott, und dann hast du Gott selbst. Dieses Entweder-Oder mag manchen etwas zu simpel sein, aber es ist ein Hinweis an uns, dass es Gottfeindliches gibt, das ist absolut inakzeptabel. Und wenn ich jetzt statt hassen mit zurücküberweisen diesen Satz formuliere, dann heißt das so, entweder du entscheidest dich für Gott, dann weise zurück die Gottlosen, oder du entscheidest dich gegen Gott, dann stößt du Gott selbst zurück. Aber es gibt in den Psalmen doch einen Unterschied zu der Hate Speech, von der ich vorher geredet habe. Wenn hier getobt wird, dann gibt es immer noch die innere Haltung am Ende, Gott, es ist deine Sache. Ich habe es rausgeschrien, aber nun liegt es an dir, mit dem zu tun, was ist. Bei den Aktionen der Menschen in dem heutigen Hate Speech, da wird keine Ruhe gegeben. Da entscheidet der hassende Mensch, wie die Welt zu betrachten ist, was zu tun ist. Menschen werden immer wieder stigmatisiert, als Täter und Täterinnen beschimpft. Da wird nicht freigelassen, sondern wird bewusst ausgegrenzt. In der Bibel wird Gott auch selbst noch als Hassender beschrieben. Gott hasst jene, die sich gegen ihre schwächsten Mitmenschen stellen, jene, die böse Pläne im Herzen und Geist haben. Gott hasst jene machtgierigen Führungskräfte, die vor Gericht falsche Eide leisten. Gott lehnt deren Verhalten ab. Das Verhalten, wodurch sich auf Kosten der Ärmsten bereichert werden kann. Und da wird Gott sehr emotional. Es geht ihm um die Tatsache, dass die fähigen und berufenen Menschen die anderen nicht beschützen, nicht behüten. Und da wird der Fuchs teufelswild. Dennoch meine ich nicht, dass wir da von Gottes Hate Speech reden sollten. Denn er treibt kein Spiel, er macht keine Falschaussagen, sondern er kämpft mit allen Bandagen und auch sehr, sehr hart um die eine Sache, die zum Bund zwischen Gott und den Menschen gehört. Kein Ausnutzen von Privilegien der Starken auf Kosten der Schwächsten. Und wenn ich die Stellen richtig verstehe, geht es nicht darum, Hass in die Welt zu tragen, sondern mit viel Wut im Bauch darauf hinzuweisen, dass Gottlosigkeit, also Eigennutz, Geldgier und Egoismus, gepaart mit Machtansprüchen, dass das Gottes Welt zerstören will und die Ärmsten gefährdet. Aber es wäre wirklich nicht angebracht, als so zu tun, als hätten wir kein Thema Hassen in den Bibeln. Und das Kreuz mit seiner Vorgeschichte, es birgt ebenfalls den ganzen Hass. Was brachte Menschen dazu, Jesus preiszugeben? Und zugleich, wir sehen am Kreuz, wie Gott erkennt, dass alle anderen Wege nicht funktionieren. Es gibt nur den einen Weg für Gott, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, um Menschen, die sich von Gottes Liebe entfernt zu haben, zurückzuholen, gibt es für ihn nur den Weg, in der Liebe seinen Sohn hinzugeben, damit die Welt und ihr Hass überwunden wird. Welche Antworten können wir daraus entwickeln? Das musst du ertragen, also Modell andere Backe hinhalten. Das ist die Antwort, die aus der Bergpredigt kommt. Doch diese Haltung ist einfach gefordert, wenn man selbst nicht angegriffen ist. Wir müssen wenigstens darüber nachdenken, was brauchen die Angegriffenen an Unterstützung. Diese Antwort, die ich schon mehrmals genannt habe, zieh dich zurück, die ist inzwischen auch sonst vom Tisch. Beim Mobbing gilt inzwischen die Regel, dass die Verursacher zu gehen haben, also zum Beispiel Schulwechsel, und nicht das Opfer auszuweichen hat. Was hieße das parallel bei Menschen mit Hate Speech? Vor allem doch, lasst die Angegriffenen nicht allein. Vor allem auch, wenn man nochmal guckt, welche Gruppierungen und deren Themen angefeindet werden. Wenn wir diese Themen den Aggressoren allein überlassen, dann sind wir die berühmte schweigende Mehrheit. Schlimmstenfalls denen ähnlich, denen der Reichsprogromnacht am Fenster stand und den Kopf vor Entsetzen schüttelten. Die Mehrheit ging nicht raus, um sich vor Geschäfte und Häuser zu stellen. Wir würden dann vorübergehen, wie das Religionspersonal im Gleichnis des barmherzigen Samariter. Also, dass wir einfach wegsehen, das geht nicht. Sondern wir sollten um der Sache Gottes willen sehr wohl aufmerken. So wie wir es vielleicht in einem Laden oder Bus sehr wohl machen, wenn jemand eine abfällige Bemerkung bringt, nur weil er fremd aussieht. So wie Jesus sich an die Seite der Frau stellte, die sonst gesteinigt worden wäre. So haben wir uns als Christinnen und Christen zu fragen, wie können wir uns an die Seite derer stellen, die angegriffen werden, ohne uns zu überfordern und auch ohne aggressiv zu sein. Denn wir können die Welt nicht retten. Aber wir können klar sagen, dass jeder Mensch ein von Gott gesehenes und geliebtes Kind ist, ob es uns gefällt oder nicht. Die angegriffen werden, genauso wie die Täterinnen und Täter. Und in dieser Haltung dann klar bleiben und Stopp sagen, das können wir. Keine Abwertung auf Kosten von Menschen, da ist unsere Rede eindeutig, deine Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wie das praktisch gehen kann, das würde hier den Rahmen überschreiten. Ich habe aber gedacht, ob es nicht ein Jugendprojekt geben könnte, von Hate Speech zu Hope Speech, dass wir uns mal miteinander schlau machen, was könnten wir denn digital tun, um vielleicht das eine oder andere zu beantworten und auch den Menschen, die angegriffen werden, auch digital zu zeigen, wir sehen das, wir stehen an eurer Seite. Wir kennen vermutlich alle, jeder von uns, dass wir manchmal so verärgert sind, dass wir zumindest innerlich ausrasten. Erlöse uns von dem Bösen, das gilt auch für unsere Aggression, wenn wir in Gedanken voll draufhauen. Doch wir wissen, wir können umkehren. Wir müssen uns nicht von dieser Wut bestimmen lassen, die so manchmal in uns hängt. Und diese Haltung, sie gibt uns Klarheit. Und das kann dasselbe Nein sein, das wir auch anderen deutlich vorhalten. Nein, wir wollen uns von deinem Hass nicht bestimmen lassen. Nein, ich will eine andere Weise mit Kritik und Ärger über eine Sache umgehen. Wir werden in der Nachfolge Gottes zu den Menschen, die die Verletzungen und Angriffe nicht hinnehmen. Auch wenn wir nicht die Welt retten werden. Statt Hate Speech, Hope Speech. Statt Hassreden, Hoffnungsreden. So können wir Gottes Hoffnung in dieser Welt erden, bezeugen, mit kleinen Mitteln, mit einem Nein, mit einem Nachfragen und allein schon damit, den Angegriffenen immer wieder zu signalisieren, wir sehen das und wir wollen, dass du bei uns einen Raum hast, gehört zu werden. Ein Bibelwort zum Ende der Predigt. Aus dem 1. Johannesbrief. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen. Dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann wirkt sein Wort noch nicht in uns. Dies die Worte der Schrift. Heiliger Vater, segne du unser Hören und Verstehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen in Christus. Amen.